guten Abend bei Alles Lab, dem Lab-Podcast zum Thema Fantasy Lab, Lab, Lab-Dinge, Lab irgendwas und überhaupt und sowieso. Und warum war ich auf dem Con? Gehe ich auf den nächsten? Wie überlebe ich die nächsten Tage nach dem Con? Und oh mein Gott, ich vermisse so viele Menschen auf einer Veranstaltung und ich vermisse eigentlich meinen eigenen Charakter oder die Rolle, die ich da gerade dargestellt habe. Mann, waren das schöne Tage. Ich wünsche euch tatsächlich eine coole Folge. Ich habe einen tollen Co-Host. Hallo, Paula.
Wenn man bedenkt, wenn wir das aufnehmen, wäre Guten Morgen eher angebracht als Begrüßung.
Aber wir nehmen doch im zeitleeren Raum auf.
Ja, natürlich. Bei uns ist immer Nachmittag.
Oder immer Morgen, immer Abend oder wann auch immer ihr es hört.
Genau. Ja.
Paula, was haben wir heute für ein Thema?
Wir haben heute das Thema die ersten Tage nach einer Veranstaltung. Also alles rund ums Thema Bleed, Aftercare, Conblues. Und manche werden jetzt bestimmt vor ihren Hörgeräten schon erschaudern, weil sie das Thema kennen und es kein gutes Thema ist an sich.
Zählt da sowas wie nach Hause kommen und einfach nur schlafen wollen und einfach sagen, oh mein Gott, ich mach das nie wieder. Das war einfach nur
Also für mich schon, ehrlich gesagt.
Gut. Und dann stellst du fest, oh scheiße, ich habe noch 3 Cons, die dieses Jahr, gehe ich halt hin.
Ja, und dann bist du in der Woche vor den Cons und dann denkst du so, yay, Con, nur um dann am Sonntag wieder nach Hause zu kommen und zu sagen, ach scheiße, ich mach das nie wieder und dich ins Bett zu verkrümeln. Wir wissen doch alle, wie das läuft.
Das klingt nicht gesund.
Nein, ich glaube, man muss das ein bisschen abstrahieren. Mhm. Weil, ja. Also an sich dieses Schlafbedürfnis nach einem Con ist bestimmt total gesund, weil man hat ja das ganze Wochenende mit Schlafmangel verbracht. Und wenn man nicht durchgängig denkt, boah, Lab ist so ein blödes Hobby, ich mach das nie wieder, sondern nur die ersten Tage nach dem Con denkt, das war übelster Stress und der nächste Con wird ruhiger, ist das, glaube ich, die gesunde Variante davon.
Ah, verstehe. Ich hab früher, als ich angefangen habe, für mich war das ein Con-Blues, der Begriff, den gab es schon damals irgendwie mit dem einfach dem Gefühl der Traurigkeit nach der Con, boah, die Con ist vorbei und jetzt, ich würde aber gern eigentlich die Rolle oder eine ähnliche Rolle gern wieder spielen. Wann kann ich denn das nächste Mal? Ach man, das ist jetzt erst ein paar Monaten. Und das Vermissen des Ganzen. Also einfach wirklich das grundsätzliche Gefühl der Traurigkeit. Das kannte ich früher. Aber jetzt so mit den neuen, mit eigentlich der einfach mal den grundlegenden Überlegungen zu dem Thema, Abstraktion von der eigenen Rolle, Abstraktion von den Menschen, die eigentlich nur Rollen gespielt haben und nicht ihre wirklichen realen Persönlichkeiten waren, das ist ja erst in den letzten Jahren geschehen. Wie hast denn du das erlebt? Du spielst ja jetzt auch schon mehr als 3 Tage.
Also ich habe am Anfang auch, ohne dass ich den Begriff kannte, hatte ich stark mit dem Thema Conblues zu kämpfen. Dass die Realität halt einfach nicht so cool war, wie das, was wir da gespielt haben am Wochenende. Das haben vermutlich viele so erlebt schon mal. Aber da kannte ich den Begriff Conblues halt noch nicht. Und inzwischen weiß ich, das, was ich da erlebt habe, war Conblues. Mhm. Also dieses, ach verdammt, ich will wieder zurück, ich will wieder zu anderen Menschen. Ich will lieber der Charakter sein und nicht ich selbst, weil ich muss mich um Dinge kümmern, um die ich mich nicht kümmern will. Und das musste der Charakter nicht.
Lab als Realitätsflucht.
Ja. Mhm. Ganz stark.
Aber auch Eskapismus. Verarbeitung vermutlich.
Ich glaube, die Verarbeitung kam erst später dazu.
Okay.
Und das war so ein bisschen auch, ja, was Bewussteres. Jetzt ist hier Psychostunde mit alles Lab.
Ja, Das finde ich gut.
Aber ja, tatsächlich steckt da ja ein wissenschaftlicher Hintergrund dahinter.
Okay.
Und das habe ich auch erst sehr viel später erfahren.
Möchtest du der Klasse es ganz erklären?
Ja, ohne dass ich irgendwie ein Experte darin bin. Also ich habe das nicht studiert. Ich habe mich nur eingelesen in das Ganze, weil ich halt selber betroffen war. Hm. Gegen Conblues hilft mir persönlich ganz stark irgendwie mit netten Menschen schreiben. Also mit den Menschen, mit denen man das Wochenende erlebt hat, irgendwie auch noch zu schreiben, dass das halt ein cooles Wochenende war. Und so die Hypewelle mitzunehmen, wenn die Menschen auch ein tolles Wochenende hatten, bestenfalls. Ich fahre inzwischen auch sehr viel mit Leuten zurück von einer Con, im Zug oder im Auto oder wie auch immer. Und dann wird da ein bisschen auch erzählt vom Con. Und das ist so der erste Schritt der Verarbeitungsstufe. Was habt ihr eigentlich am Wochenende erlebt? Und danach erzähle ich meinem Partner davon. Und der muss sich das alles stundenlang anhören. Und dann ist es meistens auch schon besser. Also ja, es könnte helfen, davon zu erzählen.
Grüße an dieser Stelle. Ja, es hilft meistens, darüber zu reden.
Ja.
Auch bei anderen Dingen habe ich gelernt.
Womit wir wieder bei der Therapie wären.
Das wird unser Thema, ich merke das schon. Für mich ist Conblues, der setzt schon ein, aber durch die vielen Jahre, die ich das mache, ist die Verarbeitung und die Realitätsflucht relativ, oder das Ende und das Bewusstwerden des, okay, das war jetzt der Con oder das war jetzt die Veranstaltung, ja, die war nett oder war schön und ich habe tolle Momente gehabt, aber sie betrifft mein reales Leben nur bedingt, hat für mich sich irgendwie rausentwickelt. Das ist natürlich, man hat früher nicht groß drüber geredet. Du hast dich vielleicht mit ein, zwei Leuten getroffen, aber sobald die Person über die Veranstaltung, die gemeinsam, auf der man war, irgendwie negativ geredet hat, hat man sofort in der Abwehrhaltung ist man gegangen und hat gesagt, ja, nein, das war die tolle Veranstaltung, das war super gut. Da gab es überhaupt gar nichts. Das, was du erzählt hast, das musst du irgendwie komisch in den falschen Hals bekommen haben. Also diese klassischen Methoden, die man heute Gaslighting nennt oder ähnliches, also was ja völlig ungesund ist.
Wow.
Um sich das einfach schön selber zu reden. Vielleicht, weil man einfach mit der Rolle, die man gespielt hat, meistens sind es ja, wir sind ja im Fantasy Lab, die eigene Heldenrolle, die man so spielt. Und wenn die irgendwas Tolles erlebt hat, während irgendwie 50 andere Leute was Schlechtes erlebt haben oder einfach nicht das Gute erlebt haben, Thema, ich habe ein wichtiges Artefakt, AK, Schwert, Waffe, was auch immer bekommen, dann hat man das ignoriert. So. Aber Conblues war dann halt in einem nicht so negativen Punkt. Also wenn ich natürlich bei den 50 Leuten war, die einfach schlecht drauf waren, weil sie einfach was Schlechtes erlebt haben, dann ist das, dann habe ich nicht gut von der Orga geredet. Und halt Conblues ging dann so weit, dass ich einfach gesagt habe, okay, aber ganz ehrlich, die Veranstaltung macht irgendwie da sind 200 Spieler oder sind 60 Spieler oder Spielis und davon werden irgendwie nur die drei besten Freunde der Orga permanent mit Artefakten beworfen. Was will ich denn da? Und dann geht man nicht mehr hin und dann redet man vielleicht auch drüber und so verarbeitet man den Kombus, indem man halt einfach den Leuten sagt, hey, ganz ehrlich, da werden drei Leute von der Orga bevorzugt und dort werdet ihr oder wichtige Momente, die euch und euer Wochenende toll machen, werdet ihr wenig erleben. Einfach weil ihr nicht die drei besten Freunde der Orga seid. Auch das ist eine Verarbeitung von Conblues, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man dann schon merkt so ein bisschen, dass wir uns da zum fließenden Übergang zum Frust bewegen, finde ich.
Ja, völlig. Emotionen.
Ja.
Wir sind hart in den Emotionen drin. Und das ist, finde ich, jetzt, was man heutzutage ja Bleed nennt. Also diese Emotionen, die dann einfach nach der Veranstaltung da sind. Über deine Rolle, durch die Rolle, durch Sachen mit, die dir in der Rolle passiert sind, oder die andere mit deiner Rolle gemacht haben oder die Umgebung quasi mit deiner Rolle gemacht hat. Oder?
Ja, schon. Stimme ich dir zu. Ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass mein Conblues grundsätzlich besser wird, je mehr Veranstaltungen ich besuche. Also Am Anfang, als ich angefangen habe mit LARP, war ich 13 und wusste noch nicht, ob meine Eltern mir das nächste Jahr LARP erlauben. Und je mehr ich aber dann Leute gefunden habe, mit denen es Spaß macht zu LARPen, und je mehr ich meine Eltern angebettelt habe, dass sie mich bitte auf LARPs fahren lassen, desto mehr Cons konnte ich besuchen und desto weniger Bleed hat, desto weniger Con Blues und letztendlich auch Bleed hatte ich, weil ich die Leute regelmäßiger gesehen habe. Und dadurch ging es mir besser. Also ja, LARP als Eskapismusstrategie.
Ist für ganz, ganz viele Menschen da draußen tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil sie einfach der Realität entfliehen können, die da so passiert und vielleicht nicht immer ganz gut ist. Ganz sicher so gar nicht.
Ja, wir wissen alle, wie die Realität ist.
Deshalb spielen wir in Königreichen oder in irgendwelchen Chaoswelten oder fliehen in Dystopien. Naja. Es kann nur besser werden. Was soll schon schiefgehen im Eskapismus, den wir alle so durchleben? Naja.
Die Flucht in Dystopien ist eigentlich das Beste.
Du meinst, man hat es schon hinter sich und jetzt kann es nur besser werden?
Nee, also es ist dieses, du musst dich einfach komplett vollkommen in einen anderen Charakter reindenken.
Der nicht du bist.
Der nicht du bist. Und du hast plötzlich ganz andere Probleme. Und in der Dystopie hast du Probleme, die vielleicht ein bisschen schlimmer sind als die in deiner Realität, weil die nämlich darum gehen, ob du jetzt überlebst oder ob du stirbst. Aber das sind so grundsätzliche Probleme, die du dann plötzlich hast, dass es sehr viel einfacher wird, finde ich, da was zu entscheiden. Klar, du hast dieses Spiel mit moralischen Dilemmata. Mhm. Aber das hast du auch in so einer scharfen Form, wie du sie in der Realität meistens nicht hast, finde ich.
Aber das hast du im Fantasy Lab auch.
Ja, zunehmend.
Also, wir haben ja eine Folge mit dir aufgenommen über das Thema Knappin. Ja. Die Knappin wird eigene Probleme haben.
Ja, die hat auch inzwischen ein paar mehr Probleme.
Ob das am Ritter fällt?
Nein.
Naja, wir wissen es nicht.
Nein.
Grüße an dieser Stelle.
Das ist dieses Verschieben von Eskapismus und dieses tiefer in eine Rolle eintauchen und ihr eigene Probleme geben. Das habe ich bei der Knappin gemacht.
Wie, wenn ich dich das fragen darf, weil das ist ja, um im Thema zu bleiben, wie verhinderst du einen Bleed in der, mit der Knappenrolle? Also wenn du das Wochenende ist vorbei, hattest ein tolles Wochenende mit oder eine tolle Woche mit der Knappin. Wie verhinderst du, dass du Bleed erlebst?
Verhindern gar nicht. Sorry to tell you, aber es gibt kein Allheilmittel gegen Bleed, glaube ich. Also habe ich noch nicht gefunden. Wenn ihr es gefunden habt, tell me. Aber letztendlich habe ich bloß ein paar Strategien, die es halt besser machen. Und das ist einerseits natürlich wieder Leuten davon erzählen. Da gibt es ein paar Leute, die dann alles erzählt bekommen, auch dreimal. Und ansonsten verarbeite ich ganz viel, wenn ich schreibe. Also es gibt zum Beispiel die Strategie, du schreibst einen Brief an deinen Charakter oder für mich gibt es inzwischen die Strategie, ich schreibe Briefe an andere Charaktere als die Knappin und zeige denen sozusagen, was die Knappin erlebt hat an dem Wochenende. Und ansonsten irgendwie bewusst wieder dort ankommen, wo man gestartet ist. Also bewusst sagen, okay, ich hatte jetzt ein schönes Wochenende, dieses schöne Wochenende ist jetzt vorbei, ich muss jetzt wieder zurück in meine Realität kommen. Und dann einfach, blöd gesagt, mit den Routinen weitermachen, die man sich irgendwie aufgebaut hat normalerweise. Also trotzdem schön früh morgens aufstehen, trotzdem das gleiche Frühstücken wie sonst auch immer, Kaffee kochen, was weiß ich. Ich muss danach zur Uni. Viele müssen vermutlich danach sowieso zur Arbeit. Und dann hat sich's bei uns so ein bisschen etabliert in der Bubble, dass wir dann meistens Montag oder Dienstag oder Mittwoch noch eine Con-Rückblicksrunde machen, wo jeder seine Highlights erzählen darf, der möchte. Und es ist dann so diese große Hype-Welle nochmal. Und dann ist es tatsächlich meistens für mich mit dem gröbsten Bleed vorbei. Weil diese Con-Highlight-Runde am Anfang der nächsten Woche kennzeichnet für mich quasi das Ende des Cons. Gehört dazu, brauche ich auch ein Stück weit, aber danach ist es vorbei.
Kannst du was über die Arten von Bleed, also von dem emotionalen Bluten, was es hier geht, berichten?
Meinst du sowas wie negativer und positiver Bleed?
Ja, Bleed in, Bleed out und so, wie auch immer man das nennen will. Also ich hab's so verstanden, dass wenn du quasi mit Emotionen in eine Rolle gehst und die dadurch durch die Emotion geleitet wird. Und Bleed out ist genau das Gegenteil. Also deine Rolle, die Rolle hat quasi 3 Tage oder 4 Tage Zombie-Lab überlebt. Spoiler, du wirst es vermutlich nicht überleben. Aber sehen wir mal, du hast es tatsächlich überlebt und es ist irgendwie, du bist die letzte Überlebende. Da gibt es ja auch so einen schönen Begriff im Horror dafür. Und die Emotionen, die dann rauskommen, die wirst du vermutlich in der Rolle, in deiner Realität noch verarbeiten dürfen, weil du einfach sehr, sehr hohe, sehr, sehr krasse Emotionen, die sehr, sehr lange angehalten haben, erlebt hast in der Rolle oder erleben musstest, weil du diese Rolle mit den Emotionen so spielen durftest. Und die werden natürlich dich als Persönlichkeit dann auch im Nachgang beeinflussen, logischerweise. Und damit muss man arbeiten. Das kann von negativen bis positiven sein. Also negativ von, du hast quasi 4 Tage lang, um Zombie-Lab zu bleiben, 4 Tage lang dich irgendwo im Wald versteckt oder irgendwo auf Bäumen geschlafen, hast jede Nacht gefroren und Angst gehabt, dass die Zombies dich quasi erwischen. Und du hast es irgendwie überlebt und bist gleich dem Killer entkommen. Und diese Furcht, diese 4 Tage lang Furcht, ja, und Angst und alles, was damit zu tun hat. Und die wirst du in der Realität auch haben. Genauso natürlich, wenn du irgendwie auf eine Veranstaltung warst und du hast da irgendwie eine positiv emotionale Nummer gespielt mit irgendwie einer Minne-Geschichte oder einer Liebschaft oder eine sich entwickelten Freundschaft zum Beispiel. Das kann ja in allen Arten und Weisen sein, auch non-amorös. Und der Con ist vorbei und du willst aber eigentlich, es ist auch schade, weil diese Rollen, die sich dann verknüpft haben, du hängst ja immer noch als realer Mensch, du kannst nicht sauber abstrahieren, also keiner von uns kann die Rolle von seinem realen irgendwas abstrahieren, das funktioniert nicht. Also du musst dich immer, das schwappt immer von beiden Seiten hin und her, du musst ja irgendwas damit tun. Oder? Ja. Sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du ganz richtig und das liegt ja auch einfach daran, weil unser Gehirn eben nicht unterscheiden kann zwischen gespielten Emotionen oder richtigen Emotionen. Mhm. Also die Emotionen, die du spielst, wird dein Gehirn wirklich auch als Emotionen erleben und wirst du letztendlich auch als Emotionen erleben, sodass du ja die realen Emotionen dann hast. Also wenn du mit jemandem eine Minne-Begegnung spielst, dann wirst du vermutlich wirklich ein bisschen, keine Ahnung, was fühlt man bei einer Minne-Begegnung?
Bei Minne?
Ein bisschen dann mit dieser Liebe, mit dieser aufkommenden Liebe zu kämpfen haben.
Meistens so Gunstband oder irgendwie einem Gedicht, was man quasi vorträgt oder allem, was damit einhergeht.
Ja, Love Crush ist nicht ausgeschlossen.
Ja, zum Beispiel.
Das kann schon passieren. Was da dann natürlich ein bisschen helfen kann, gerade wenn es um andere Menschen mitgeht, ist mit den betreffenden Spielenden drüber reden. Also zum Beispiel, wenn du mit jemandem eine Freundschaft gespielt hast, kannst du die Person im realen Leben kennenlernen. Gibt ja inzwischen Mittel und Wege. Das Einfachste wäre vermutlich über Discord, weil da so super viel drüber funktioniert inzwischen. Oder über E-Mail. Oder über irgendeine andere Chatfunktion. Also da gibt's schon Mittel und Wege, um dann einfach die Person hinter dem Charakter kennenzulernen. Und das Gleiche aber auch, wenn du so ein hartes Antagonistenspiel hattest, glaube ich, ist das auch ganz nützlich. Weil du hast ja als Antagonist, wenn du einen Antagonisten spielst, genau die gleichen Probleme, dass dein Gehirn halt nicht so smart ist und unterscheidet zwischen den gespielten und den echten Emotionen. Und ich glaube, da brauchst du auch ein bisschen die Sicherheit.
Umarmt doch einfach mal eure Interim-Feinde im Nachgang oder sagt ihnen, hey, war ein schönes Spiel, vielen Dank, hat Spaß gemacht, gern wieder. 5 von 5 Punkten, war echt angenehm. Du hast mir richtig Angst eingejagt oder es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, eine Feindschaft zu spielen. Und klärt das vielleicht im Vorab, bevor ihr Feinde werdet, wenn das nicht gerade ein gesetzter NSC ist. Und klärt im Vorhinein, hey, wir würden gerne Feindschaft spielen wollen. Habt ihr da Bock drauf? Wie könnte man denn das machen, damit das für uns beide Seiten funktioniert? Weil wir sind beide irgendwie Menschen und wir wollen ja miteinander funktionieren. Ja.
Das ist ja generell ein Grundsatz, den man nie vergessen darf. Auch beim Zombie-Lab stecken hinter den Zombies vermutlich nur geschminkte NSC.
Ihr hofft es alle.
Wage ich jetzt mal zu behaupten. Wir hoffen
das alle. Ja, das ist tatsächlich so. Alles Menschen, die einfach nur geschminkt sind.
Ja, das ist aber, also umarmt eure Antagonisten ist so ein Hinweis, der klingt so blöd, aber ist so wahr. Weil da stecken ja auch nur Menschen dahinter. Genau das, was du gerade gesagt hast. Bei Nordic Labs ist es ja meistens so, dass es dort sehr viele Mechanismen irgendwie gibt, sehr viele Hinweise gibt, wie man in die Rolle reinkommt und aus der Rolle rauskommt, zum Beispiel mit Workshops im Vorhinein oder auch im Nachhinein, wo man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzt, was man eigentlich dort erlebt hat und was man für sich dafür mitnehmen kann und was ich auch, also finde ich in manchen Settings sehr praktisch, es gibt meistens so eine Art Episodenspiel und einen Cut am Samstagabend. Das heißt, das Spiel ist am Samstagabend vorbei und du kannst den Samstagabend und die Samstagnacht, wie auch immer du da lange sitzen möchtest, dafür nutzen, mit den anderen Spielenden ins Gespräch zu kommen. Und ich finde, dadurch lernt man sich sehr, sehr viel besser kennen. Beziehungsweise hat grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, sehr viel mehr miteinander zu reden, als wenn du jetzt wie bei einem Fantasy-Con irgendwie bis Samstagmorgen um 5 zusammensitzt, dich betrinkst und feierst. Was fair ist, ne? Also habe ich auch schon gemacht. Aber dadurch kannst du halt zum Beispiel im Zweifel nicht mit deinen Antagonisten reden. Außer halt am Sonntag. Und wir wissen aber, wie es Sonntag ist. Sonntagmorgen sind die meisten schon weg, wenn man aufsteht und lauter so Zeug. Ist halt dann doof. Kannst du halt nicht mit den Leuten reden. Aber dadurch, dass es halt so einen Cut am Samstagabend gibt im Nordic Lab, meistens, hast du dadurch die Möglichkeit. Und ich finde das super geschickt. Weil das hilft, gerade bei so hochemotionalem Spiel, wie es im Nordic Lab ja meistens ist, hilft es super doll.
Tatsächlich, das, ja. Ich finde selbst Fantasy Lab ist ein hochemotionales Spiel, wenn du mit den richtigen Leuten spielst. Oder wenn du dich darauf einlässt, dass das passieren kann. Ja.
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren kann am besten. Worauf ich hinaus möchte, ist die Methode des De-Rollings und die Methode des Epilogs. Der Epilog, das lässt sich natürlich bei so einem fortlaufenden Fantasy-Charakter bisschen schwerer machen, aber so eine Art Zwischenepilog ist schon, glaube ich, ganz gut möglich. Mhm. Beim Epilog sagst du jeweils 2 Sätze zu deinem Charakter, wie es mit deinem Charakter weitergeht. Das ist bei One-Shot-Charakteren, die irgendwie weiterleben, natürlich ein bisschen einfacher, weil du kannst einfach in den 2 Sätzen das ganze restliche Leben zusammenfassen, wenn du das wollen würdest. Mhm. Aber es beschränkt sich halt meistens auf die nähere Zukunft. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Fantasy-Charakteren insofern möglich ist wie, ja, der Ritter wird jetzt erstmal auf seinen Lehen zurückkehren und ein paar wichtige Briefe schreiben, bevor es ins nächste Abenteuer geht. Aber alleine, dass du ein Abschluss für den Charakter in dem Moment findest und dass du dich selbst von deinem Charakter ein bisschen abspaltest, ist, glaube ich, schon ganz nützlich. Das ist auch so eine Methode. Ich habe angefangen, da habe ich von meinen Charakteren in der Ich-Form geredet. Also ich bin der Charakter, bin ich aber nicht. Meine Charaktere haben Dinge von mir, das ist vermutlich auch ganz natürlich, weil man kann nicht aus seiner Haut raus, aber meine Charaktere sind nicht ich. Schön wäre es manchmal. Deshalb redet man am besten von seinen Charakteren in der er bzw. sie bzw. they-Form.
Die Abstraktionsebene einfach, dass das quasi eine Rolle ist, wie, ja. Wie in einem Film über eine Rolle zu sprechen.
Genau.
Ich möchte kurz noch zum Epilog anführen, auch wenn das quasi fortführende oder fortlaufende Fantasy-Rollen sind, die man quasi von wo man von Con zu Con zieht. Viele Leute in der Anfangszeit und auch jetzt, glaube ich, nutzen diese Möglichkeit, einfach für sich selber eine Art Tagebuch zu schreiben, um einfach die Erlebnisse auf der Veranstaltung zu verarbeiten. In der Rolle und damit einen quasi Epilog aus der Rolle oder aus der Veranstaltung zu schreiben. Es gibt Orgas, die dir quasi einen gemeinsamen Epilog schreiben oder die am Samstagnacht quasi eine Abschlussszene dir liefern, um einen Epilog zu geben, damit man quasi weiß, wie würde es denn die nächsten Tage, Wochen weitergehen, um zu wissen, wie würde man denn das Spiel weiter betreiben.
Ja. Stimmt, ja.
Und das ist eine Art von Epilog.
Das andere, was ich noch anführen wollte, dass die Rowling, das habe ich nur im Kopf, weil wir es vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung selbst angewendet haben und ich seitdem ein großer Fan davon bin. Da haben wir einen Cut am Samstagabend gemacht. Dann haben wir uns zusammen in einen Kreis gestellt und uns einfach mal mit unseren OT-Namen vorgestellt. Und das war sozusagen auch der Cut, dazu sagen, okay, ich bin jetzt wieder meine OT-Person. Und das bin ich übrigens eigentlich. Das ist so ein ganz kleines Tool, aber ich fand es erstaunlich effektiv.
Ist es. Ich glaube, wenn wir viel mehr verstehen würden, wer die Rolle, wer die Person hinter der Rolle ist, mit der wir vielleicht im Spiel ein Problem hatten oder wo wir den Lab-Crush hatten, oder das sollten wir gleich nochmal erklären, was der Lab-Crush ist, wo wir diese harten emotionalen Verbindungen geknüpft haben auf der Veranstaltung, würde es uns leichter fallen, die Abstraktionsebene dessen, hey, das ist alles im Spiel passiert, das hat mit meiner realen Welt wenig oder nichts zu tun. Würdest du den Lab-Crush erklären, bitte?
Also es ist eine Variante von Bleed. Und das heißt meistens, dass der Charakter oder die Charaktere zusammen entweder eine beginnende Liebesbeziehung gespielt haben oder eine fortlaufende Liebesbeziehung und dass man dann Schwierigkeiten hat, im realen Leben diese Emotionen von denen des Charakters zu trennen. Und darüber hinaus ist es dann so, als hätte man einen Crush auf die OT-Person, mit der man das gespielt hat oder kann so passieren. Dass es sich halt anfühlt wie, oh, ich finde die Person ganz toll und das ist aber eigentlich der Charakter und nicht die OT-Person.
Und dann stellst du auf einer späteren Veranstaltung oder im realen Leben fest, die Rolle ist cool, die Person ist es nicht.
Das ist sehr hart.
Tja, das ist die Realität. Sie ist immer nett in allen ihren Formen.
Ja, also wenn du jetzt von dieser Veranstaltung nach Hause kommst und erstmal so drin hängst und oh, diese Person ist so toll, weil dein Charakter diese Person so toll fand, vielleicht auch irgendwie hochgehoben hat, dann erstmal rauszufinden, dass die Person eigentlich gar nicht so lieb ist. Boah, nein. Ich möchte nicht weiter drüber nachdenken. Das hatte ich einmal. Dann habe ich dem Charakter einen Abschiedsbrief geschrieben, als mein Charakter. Und dann ging es auch wieder.
Das ist gut.
Aber ich glaube, auch da hilft, die Person im realen Leben kennenzulernen und hoffentlich ist sie kein Arschloch. Und ansonsten kann man ja auch da Schlüsse draus ziehen und vielleicht nicht nochmal mit dieser Person spielen, wenn man sie OT schon nicht leiden kann. Dann muss man mit dem Charakter nicht zwangsläufig weiter interagieren. Aber auch da wieder drüber reden mit der Person. Das ist ein Mensch. Dieser Mensch hat auch Gefühle. Wer weiß, vielleicht hatte dieser Mensch auch einen Love Crush auf euch.
Ja. Was gibt es noch für Formen von Plead? Was haben wir denn noch? Wir hatten jetzt Plead in, Plead out.
Es gibt positiven und negativen Plead.
Wie sieht das aus?
Du musst halt negativer Plead ist halt etwas, was man vermutlich relativ häufig nach Antagonistenspiel irgendwie hat. Dass man halt die ganzen negativen Emotionen fühlt und vielleicht sogar Hass auf einzelne Leute spürt, weil man halt als Charakter Hass gespürt hat. Der positive Bleed entsteht halt durch emotionale Bindungen, also zum Beispiel durch das Spiel von Freundschaften, was wir gerade schon die ganze Zeit hatten, oder halt auch das Spiel von Liebschaften. Und der kann halt zum Beispiel ein bisschen distanziert werden, durch die Distanz von Charakter und Person dahinter. Und beim negativen Bleed, wenn man zum Beispiel so negative Emotionen gespielt hat und negative Interaktionen mit Spielenden, kann man das ja durch positive Interaktionen zum Beispiel ausgleichen und auf die Spielenden zugehen und sagen, hey, das war cool, voll die coole Szene, die wir da zusammen erlebt haben. Aber das sind beides halt echte Gefühle und ziemlich herausfordernd.
Das ist meistens so, gell? Dann haben wir jetzt. Hast du noch was?
Ich glaube, wir haben schon ganz viele Tipps noch mitgegeben. Unterschwellig.
Gut. Dann.
Ich glaube, letztendlich muss man sagen, nach einer Veranstaltung, es ist vollkommen okay, wenn man ein paar Tage in den Seilen hängt, weil das Gehirn muss es ja auch alles verarbeiten. Ja,
das stimmt.
Und das ist hart für das Gehirn, das zu verarbeiten. Vor allem, wenn dann gerade noch der Alltag um die Ecke kommt und sagt, hey, hier bin ich wieder. Also gebt euch da ein bisschen Zeit. Setzt euch vielleicht bewusst damit auseinander, was da passiert, was ihr fühlt. Sucht euch vielleicht auch Gesellschaft oder Dinge, die euch gut tun. Menschen, mit denen ihr drüber reden könnt. Ich glaube, ein bisschen Ruhe nach so einer, gerade nach einer emotional anstrengenden Veranstaltung, ist auch nicht so schlecht.
Im Endeffekt kann man eigentlich nur sagen, wenn du als in deiner Rolle danach eine Art von Con-Blues oder Bleed, also Emotionen im Nachgang hast, dann solltest du erstens darüber sprechen mit diversesten Menschen, vielleicht Leuten, die nicht dabei waren, Leuten, die dabei waren, diverses, wo du dich am besten damit fühlst und dann mit durchleben. Und verarbeiten funktioniert für jeden anders, dass wie man mit dem Thema Verarbeiten von Emotionen umgeht. Da kann man, da gibt's Psychologie-Podcasts, wenn ihr das unbedingt wollt. Da, weil das sehr, sehr, ein sehr, sehr breites Feld ist, da kann man Sachen aus der Trauerarbeit nehmen, man kann auch ganz andere Methoden benutzen. Es gibt da wirklich, wirklich viele Methoden. Nur verdrängen solltet ihr es nicht, weil das sind reale Emotionen. Also ihr empfindet die nicht aus Spaß oder irgendwas, sondern ihr empfindet die, weil die für euch und euren Körper und euren Geist real sind oder real waren. Und ihr solltet die dann auch verarbeiten. Wenn ihr natürlich jede Woche auf eine Con fahrt, ich kenne da ein paar Menschen, die tun das, dann wird's schwierig, das zu verarbeiten, weil entweder betäubt man sich quasi mit der nächsten Con oder ja, naja. Aber man sollte auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise dann die Emotionen verarbeiten, weil die sind da. Und ganz ehrlich, Briefe schreiben an Charaktere von Charakteren ist ziemlich cool, wenn du dann einfach quasi wirklich Post verschickst und dann du quasi deinen Briefkasten aufmachst und du feststellst, hey, da ist ein Brief da und der ist nicht an mich, sondern der ist an meine Rolle. Das ist ziemlich cool. Also
Das finde ich auch immer cool. Vor allem ist das dann so eine Briefabwechslung. Also ja, normalerweise findet man als erwachsene Person ja meistens nicht so coole Briefe im Briefkasten. Und das ist halt so, das ist abwechslungsreiche Post, schöne Post. Ansonsten möchte ich noch mal kurz die Empfehlung aussprechen für einen anderen Podcast, nämlich Spielen subversiv. Weil die sich zum Beispiel mit Beziehungen im Live-Rollenspiel befasst haben oder auch mit Antagonistenspiel, was wir gerade auch schon angeschnitten haben.
Ja. Und die war natürlich schon bei uns zu Gast, also von daher. Grüße an dieser Stelle, weil ich weiß, dass sie es hören.
Ja, jetzt können wir auch noch Werbung für die Folge 10 machen, Live-Rollenspiel mit Kindern. Da war nämlich die Alex zu Gast.
Ja, und natürlich an der Stelle auch einen anderen Podcast, auf den wir gerne mal verlinken. Das ist das Labgeflüster. Auch die haben das Thema emotionale Sicherheit im Lab gut aufgearbeitet. An der Stelle auch an dieser Stelle Grüße. Das kann man sich sehr, sehr gut anhören. Die Folge ist zwar schon 3 Jahre alt, aber Relevanz ist völlig da. Von daher da auch gerne mal reinhören, wenn ihr mehr zu dem Thema hören wollt.
Und die Grundsatzmethoden ändern sich ja auch nicht.
Nein, tun sie nicht. Außer wir Menschen würden uns ändern.
Ja, guter Witz, Tom.
So, gut, haben wir da etwas Philosophie? Jetzt haben wir Psychologie, Philosophie. Mensch, das ist hier ein geisteswissenschaftlicher Podcast hier. Ja, gut.
Ja, Lab hat einen wissenschaftlichen Hintergrund und ich glaube, das ist etwas, was sehr lange ignoriert wurde und jetzt langsam immer weiter an die Oberfläche kommt, wenn ich mir angucke, wie viele Leute ihre Bachelorarbeit zum Beispiel jetzt über Lab schreiben. Das ist fantastisch. Also, ja.
Gut, aber dann würde ich fast schon den Sack zumachen. Ja, das war ein erster Einblick. Wir werden vermutlich dieses Thema Bleed, emotionale Verarbeitung und Ähnliches mit der Alex dann in der Tiefe nochmal bearbeiten. Wie ihr es von uns gewohnt seid, da in die tiefen Folgen darf dann meistens mit die Alex dabei sein oder Ähnliches, weil sie einfach da den krasseren Background hat und auch die Kontakte. Aber den ersten Überblick konnten wir euch, glaube ich, liefern und die Links in den Shownotes entsprechend sind auch da, um da etwas mehr reinlesen zu können, wenn ihr schon erste Informationen haben wollt. Genau.
Ja.
Nächste Woche, am Freitag, gibt es um 20 Uhr auf unserem Twitch-Kanal eine Live-Folge. Das ist der 12.12.25 um 20 Uhr.
Ja, schaut vorbei, wenn ihr uns auch in echt sehen wollt.
Ja, vermutlich. Dann bis bald.
Tschüss.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord schreibt eine Mail an alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns auf den jeweiligen Plattformen 5 Sterne. Und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne unter coffee.com/alleslab tun. Wir freuen uns darüber sehr.